Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck.
Herzlich willkommen zu Vergelt's Gott. Hier ist Hubert Aiwanger. Freue mich sehr, dass ich heute...
Hubert, mach gar Geschiss nicht. Jetzt geht's los. Wir sind bei Vergelt's Gott und zwar beim MKR mit Pfarrer Josef Feck und Wolfgang Krebs. Das ist der Kabarettist, der die ganzen Ministerpräsidenten nachmacht. Und diesmal geht's um die Folge. Das mag ich sagen. Es geht um die Liebe und um die Maria. Viel Spaß. Ja, jetzt, Herr Josef.
Ich muss mich erst mal kurz sortieren. Nach so viel
sinnloser Information.
Liebe schon am Anfang.
Also die Liebe zu meinen Protagonisten, ist die Liebe zu meinen ganzen Ministerpräsidenten, die mich da so weiterträgt.
Wow. Ja. Was für ein Auftakt für eine besondere Folge zum Thema Liebe. Mhm. Im Wonnemonat Mai.
Jetzt bist ja du ein Pfarrer, gell? Was hat denn ein Pfarrer schon groß mit Liebe zu tun?
Vieles, vor allem im Mai, weil viele Trauungen sind.
Ah.
Ja, im Mai wird gern geheiratet, sagen sich viele Menschen ihre Liebe zu, was auch sehr schön ist, weil es gibt ja doch viel Hass auf dieser Welt und dann immer dabei zu sein, wenn liebende Menschen Ja zueinander sagen. Und an so einem Hochzeitstag ist einfach alles ja immer voller Liebe. Das spürt man einfach und das ist doch immer schön.
Aber hast du nicht den Eindruck, dass mittlerweile wahnsinnig viel zum Thema Hochzeiten gemacht wird? Wirst du nicht eingeladen? Würden Sie, Herr Pfarrer, uns nicht auch trauen in Hawaii am Strand? Oder wir haben da sowas Besonderes vorbereitet. Wir wollen eben nicht in die Kirche gehen, sondern wir würden ganz gern in Italien heiraten, 3 Tage lang. Es geht dann los, dass man zuerst, im Weingut versumpft am ersten Tag und am zweiten Tag machen wir dann die fröhliche Irgendwas-Feier und am dritten Tag ist dann Gott sei Dank mal die Hochzeit und am sechsten Tag und wie sie weiter. Und dann kommt da Hochzeitsfotografin für sehr, sehr viel Geld und dann am besten noch die Rede. Brauchen Sie nicht machen, Herr Pfarrer, sondern da hätte man dann noch jemand, der das dann spricht, der weiß auch mehr über uns Bescheid. Gibt es solche Anfragen?
Ja, sicher, immer mehr? Gibt es. Werden auch tendenziell vielleicht auch immer mehr. Aber ich sage dann so, und jetzt setzen wir uns erst einmal hin und jetzt reden wir mal drüber. Mhm. Und es gibt vor der kirchlichen Hochzeit immer ein sehr amtliches Verfahren, das ist das Brautprotokoll, das wird da gemacht. Mhm. Und da unterhalte ich mich dann mit dem künftigen Brautpaar und dann erkläre ich auch ganz gern immer, warum es jetzt im kirchlichen Sinne, also im Ehesakrament geht. Und meistens sind die dann ganz begeistert, wenn sie erfahren, worum es denn eigentlich, sage ich mal, wirklich geht im Eheversprechen, jetzt sage ich mal im katholischen Verständnis eines Sakramentes.
Nämlich?
Da geht es darum, dass sich die Eheleute zunächst einmal 4 Dinge versprechen, nämlich, dass sie ein Leben lang sich lieben, achten und ehren wollen. Und zwar alle Tage, in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit hast du es da. Also, dass dieses Versprechen immer gilt. Komme, was da wolle. Egal, was auch kommen mag, die versprechen sich die beiden, dass sie jeweils nur mit dem anderen oder Partner, Partnerin durchs Leben gehen wollen. Und das ist ein so wunderbares und großes und schönes Versprechen. Das ist für die meisten dann schon mal, da merken die dann, ja, eigentlich geht's doch jetzt wirklich um dieses Versprechen und nicht um diesen Rahmen. Und das zweite Versprechen ist dann die eheliche Treue. Das dritte ist dann auch, dass sie sich gegenseitig achten wollen an allen Tagen ihres Lebens und auch, sofern es auch Gott will, dass sie sich bereit erklären, Kindern das Leben zu schenken. Mhm. Das sind 4 ganz wunderbare Sachen. Und dieses Versprechen wird dann zu einem Sakrament, das heißt zu einem Zeichen, dass Jesus Christus in dieser Welt auch immer noch wirkt, dass er immer noch da ist. Dass in diesen Liebenden, die Ja zueinander sagen, möchte Jesus Christus seine Liebe zu uns sagen. Und darum ist diese Liebe auch nicht auflösbar oder nicht aufkündbar, kann man entscheiden, weil einfach diese Liebe Jesu zu uns grenzenlos ist. Gott liebt uns ohne Wenn und Aber, ohne Anfang und Ende und darum gibt es doch, sagen wir, kein Zurück, kein Hin und Her, sondern ein immer nur weiter und vorwärts. Und das ist das ganz besonders Schöne. Und das erfassen dann die beiden sich Liebenden in ihren Herzen und gehen dann ganz fröhlich wieder aus dem Gespräch raus und sagen, Mensch, das ist doch was Tolles und dann ist alles andere gleich nicht mehr ganz so wichtig.
Dann ist also gar nicht mehr wichtig, dass man ein Mordsbrimborium um diese Hochzeit macht, Wobei man natürlich, je nachdem, wenn man in einem großen Verein ist oder sowas, natürlich gerne mal alle Vereinsmitglieder von der Feuerwehr einlädt oder der eine ist in der Musik und sowas, dann stehen ja gerade in Niederbayern, Oberbayern durchaus ziemlich große Hochzeiten mit mehreren hundert Personen, so hat man zumindest das Gefühl. Aber es ist ja auch schön, so einen Tag entsprechend zu begehen. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja zweimal geheiratet. Meine erste Hochzeit war dann noch eine kirchliche Hochzeit und die zweite eben nicht mehr. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja bald. Ich sehe das jetzt, wenn du das alles so sagst, auch dieses Vorgespräch, das es bei mir damals auch gab, schon auch unter verschiedenen Vorzeichen. Es läuft ja nicht immer nur gut. Es kann ja auch mal sein, dass die Liebe irgendwo einem gewissen Grenzen unterliegt. Also wir sagen zwar immer gerne, Liebe ist grenzenlos, aber es gibt ja auch wirkliche Problemfelder. Ja, also bei mir war es so, dass ich eben einfach dann Dinge eingestellt haben, die man dann so nicht mehr akzeptieren konnte und deswegen der ganzen Ehe dann irgendwann den Rücken zugekehrt hat. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass jetzt nach, ich habe das ja zweimal versucht, das wieder aufzulösen. Jetzt, wenn wir über Liebe reden, muss man vielleicht auch über das Gegenteil reden. Genau. Und das triggert mich gerade, was du so erzählst, weil man denkt, ja, das ist alles ganz schön in dem Moment, aber es muss auch gut geprüft sein. Und das sind einem vielleicht als Außenstehende manchmal mehr die Hände gebunden. Das muss dann schon auch zu einer eingängigen Prüfung der Person selber kommen oder der Protagonisten, die dann beide, Mann und Frau, die dann heiraten wollen.
Protagonisten
klingt so unromantisch. Oder neuerdings auch Mann und Mann. Das darf ja jetzt auch ganz neu, darf ja, hat ja der Papst jetzt erlaubt, dass auch Männer heiraten dürfen oder auch Frauen heiraten dürfen.
Das ist ja ganz was Neues. Du verbreitest jetzt Fake News, glaube ich.
Absichtlich, also. Genau. Ich wollte dich jetzt mal noch kurz aufwecken. Also.
Guten Morgen.
Genau.
Ja, der Papst hat da versucht, irgendwelche Lockerungen herbeizuführen, was den Segen angeht für gleichgeschlechtlich liebende Paare. Ich halte es ein bisschen für missglückt, sage ich ganz ehrlich, ohne jetzt meinen Chef da kritisieren zu wollen, aber ich glaube, das kommt ein bisschen sehr gestelzt daher.
Es gibt mehr Regeln, als es vorher gab, denn vorher wäre es durchaus möglich gewesen, genauso die Segnung durchzuführen, weil segnen darf man ja letzten Endes alles.
Man darf Menschen, Personen immer segnen und da frage ich nie nach dem Geschlecht, da frage ich nie auch nicht, welche Religion oder Herkunft oder sonst irgendwas. Jeder Mensch darf Segen empfangen und wenn da zwei Menschen, die den Segen wollen, dann kriegen sie einen Segen. Ohne jetzt dann gleich, sage jetzt mal in strenger Form, diesen Bund zu segnen oder da gleich ein Eheversprechen und einen Ringtausch da noch anzuhängen. Aber den Segen als solches,
den gibt's ja immer, der ist ja letzten Endes auch wirklich wertvoll. Wobei wir ja gerade über das Ehesakrament gesprochen haben und da gibt's ja dann eben einfach diese, ich sage jetzt Wortglaubereien, aber das klingt natürlich despektierlich den ganzen theologischen Dingen, mit denen ihr euch tagtäglich beschäftigen dürft gegenüber. Genau, das möchte ich jetzt gar nicht. Und ich bin ja auch froh, dass es diese Wortglaubereien gibt, denn in meinem Fall ist es so, dass meine erste Ehe ja jetzt gerade vor dem bischöflichen Konsistorium liegt und da jetzt eben einfach gerade geprüft wird. Es ist also das Verfahren angenommen für die sogenannte Ehenichtigkeitsfeststellung. Das Verfahren und jetzt schauen wir mal, wie das also mit meiner ersten Ehe ist. Man muss aber sagen, die erste Ehe bei mir hielt bloß wenige Monate. Haben wir uns beide im besten Einvernehmen getrennt oder ja, und es lief auch alles ganz anständig ab. Aber dann habe ich nochmal geheiratet, weil meine jetzige Frau, mit der ich seit 30 Jahren zusammen bin, ein Kind bekommen hat und das war mir dann sehr wichtig sozusagen, dass eben auch in der damaligen Zeit, Mitte der 90er Jahre, eben durchaus auch anständig in den Kindergarten gehen lassen zu können, ohne dass man ständig irgendwie Namen sortieren muss oder sowas, was heute eigentlich üblicher geworden ist, aber zu der Zeit war es eben anders. Aber wir wollten ja über die Liebe sprechen und die Liebe, die die Menschen zusammenführt. Ja, das ist das eine Hochzeitsmonat, das ist bestimmt auch viel Stress für dich auch, oder? Das alles immer vorbereiten, muss man ja für das Hochzeitspaar was sagen. Das ist ja genauso aufwendig wie Beerdigung jetzt, oder? Also ich meine, also es ist
schon immer so tolle Vergleiche.
Naja, weil es ist ja, bei mir ist immer so, ich denke mal so, oh Gott, da muss ich jetzt hier Rede schreiben über jemanden ganz speziellen, ob es jetzt eine Firmenparty ist, dann muss man halt da was Spezielles machen. Oder in dem Fall ist einfach, muss man sich ein bisschen beschäftigen mit dem Brautpaar und das kannst du nicht zusammengoogeln. Ich kann das manchmal, ja.
Ja, aber wie ich schon gesagt habe, wir reden ja doch sehr intensiv davor, einfach in diesem Vorbereitungsgespräch und da frage ich dann natürlich auch, wie sie zueinander gefunden haben, wie sie sich kennen, schätzen, lieben gelernt haben, was sie so ausmacht, was sie so miteinander und auch gegeneinander so machen. Also da erfahre ich dann schon was und kann dann die Leute ganz gut begleiten an so einem Tag, was ich auch sehr gerne mache, immer. Weiß auch, was Schönes ist einfach, das mit dabei zu sein, gerade als Priester, der mir ja selber jetzt, sage ich mal, so in der Form nicht heiraten oder in dieser Form auch nicht lieben kann, ist es dann aber wieder ein schöner Teil meiner Berufung, eben aus dem heraus kann ich da ganz anders auch begleiten und dabei sein. Mhm. Und das ist für mich schon auch immer ganz eine besonders schöne Sache, weil ich gerade jetzt in meiner Funktion als Pfarrer, als Priester, ja, irgendwo in einer anderen Funktion oder Position bin, da kann ich, sag ich mal, so ein bisschen von außen drauf schauen.
Was ja, das kann man ja schon. Also absolut, ganz genau. Und man sagt ja auch bei uns, also du kommst ja aus einer Gegend und predigst ja auch vor allem in einer Gegend in Oberbayern, wo es ja noch so an der Grenze zu Schwaben, wo man also aus dem Schwäbischen herüber also ja, schwäbelt, ja, gerne mal sagt, so Liebe vergeht, Hektar besteht. Ja. Und das macht ja schon auch ja dann oft was aus, so ein Bund dann. Das ist ja, das Heiraten am Anfang ist ja manchmal immer so das Schönste dabei, aber eine lange Zeit zusammen zu bleiben, das weiß ich, weil ich mit meiner jetzigen Frau sehr, sehr lange zusammen bin eigentlich schon, also eine ganze Generation. Das ist schon auch was, wo man sich immer wieder auch überlegen muss, auf was für Füße steht man denn das alles und wo sind Grenzen, aber auch so, wie findet man immer wieder aufs Neue eben dieses, die Liebe oder dieses sich Vertrauen oder den Weg miteinander zu gehen. Und das kann ja, es ist ja am Anfang, also um es mit Stoiber zu sagen, eine lodernde Glut, nicht wahr, wenn ich da meine Gattin, die Katrin, die Karin, also an alle drei, wenn ich da dran denke, ist das ja eine große innere Freude gewesen, aber mit der Zeit stumpft sich die, also wenn Sie meinen, was ich weiß. Es ist ja dann irgendwann aber nicht mehr so eine, jetzt ja, also das ist ja, und das begleitest du ja auch, es gibt ja auch Paare, die sich an dich wenden, wenn es, glaube ich, nicht so funktioniert,
das oder? Das gibt es auch,
Seelsorge.
Ja.
In dem Bereich.
Gibt's auch. Und das ist natürlich genau der ganz große oder markante Unterschied zu dieser, ich sage mal, Liebe Gottes zu uns Menschen, die halt einfach nicht kälter wird und die dann nicht ablodert. Mhm. Das ist also das ganz große Ideal und das, der Mensch als Mensch kann halt diesem großen Ideal nicht immer nachkommen. Ja. Und da hat mir aber auch ganz gut gefallen, die Enzyklika von Papst Benedikt im 16. Deus Caritas Est. Gott ist Liebe oder Gott ist die Liebe. Und da beschreibt er, dass es zum Thema Wortklaubereien verschiedene Arten von Liebe gibt oder verschiedene Begriffe. Und er bringt da zum Beispiel einmal die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Dann gibt es den Eros, die körperliche Liebe. Es gibt die Caritas, die Nächstenliebe. Also es gibt einfach, wir haben halt im Deutschen immer nur ein Wort für die Liebe. Und was ich ganz spannend finde, im Bayerischen haben wir eigentlich gar kein Wort. Das ist schon mal aufgefallen.
Ja,
das stimmt. Oder nicht wirklich. Also
ja.
Meistens kann man sagen, ich mag die, aber mehr geht und
mehr geht nicht. Ja, das stimmt, genau. Ich liebe dich, sag bloß der Preis.
Ja, genau.
Stimmt.
Das stimmt. Und andere Sprachen sind da genauer und dann kann man auch leichter differenzieren, weil manches missverstehen wir auch. Manchmal reden wir von Liebe, aber meinen vielleicht, jetzt sage ich mal, den Eros, die begehrende Liebe oder das Verlangende. Oder wir reden vielleicht von einer freundschaftlichen Liebe. Ja, da muss man auch immer schauen, ja, was ist denn jetzt für eine Beziehung? Was ist denn jetzt im Vordergrund? Worum geht's? Und da, ja, redet man vielleicht einmal sehr schnell von Liebe und weiß dann vielleicht gar nicht, welche Art von Liebe ist es oder ist es wirklich Liebe? Und worauf baut diese Liebe auf? Was ist das Fundament dieser Liebe?
Ja, und es ist ja letzten Endes auch eine große Sehnsucht vieler Menschen, irgendwie auch geliebt zu werden oder auch angenommen zu werden, beachtet zu werden, gesehen zu werden, wie auch immer, vor allem auch dazuzugehören vielleicht auch irgendwie. Und da ist natürlich schon auch etwas, was sich in einer Ehe auch äußern kann, wo eben einfach vielleicht auch verschiedene Phasen der Liebe es auch gibt, ja, wo man von wo man von einer begehrenden Liebe vielleicht am Anfang dann eben mehr und mehr zu einer partnerschaftlichen, dann zieht man vielleicht, wenn man das große Glück hat, Kinder miteinander auf. Und dann hat man irgendwann eben einfach das sich gegenseitig helfen und unterstützen im Alter, wenn alles ideal laufen würde und sich da sozusagen immer noch auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist ja schon auch was Besonderes. Jetzt gibt's ja also diese Formen der Liebe, also die einfach dann mit ihrem Partnerschaft zusammengehen, aber wir haben doch auch immer diese, gerade bei den Katholiken, diese Liebe zur Maria und du hast eine Kirche, die heißt Maria Geburt. Da ist ja schon auch immer das Herz und also irgendwie auch mit dabei, das sich ja auch mehrfach bei euch findet. Und es hat ja auch was mit Liebe zu tun. Diese Liebe zu Maria ist etwas, was ich immer noch nicht so ganz durchdrungen habe. Müssen wir vielleicht mal eine eigene Folge dazu machen, aber vielleicht so in wesentlichen Zügen. Was ist denn das Verhältnis in unserem Glauben zu Maria?
Ich glaube, also bei Maria geht es vor allem eben um dieses Bild, du hast das ja schon ein bisschen angedeutet, das Bild einer liebenden Mutter. Mhm. Also diese Mutterliebe oder diese Liebe, die eine Mutter zu ihrem Kind im Normalfall oder im Regelfall hoffentlich hat, das ist ja auch nicht immer so.
Nee, da gibt es ja ganz viele Fälle, wo die Liebe für der Mutter eben einfach fehlt oder nicht da
genau,
ist.
Genau, und wo
wir diese Liebe... Wir reden immer von dem abwesenden Vater, aber es gibt auch durchaus auch ganz viele Fälle, die also ich aus dem Bekanntenkreis kenne, wo eben einfach ziemlich harte und hartherzige Mütter am Werk waren und eben dann zu verschiedenen Themen geführt haben, bis zur Aufbereitung, die man dann eben, oder Aufarbeitung später dann durch Psychiater, die man da manchmal auch braucht, wenn man diese Liebe so nicht erfahren hat.
Die
Liebe der Mutter ist uneingeschränkt.
Genau, das sagt einfach, dass der Mensch ein Grundbedürfnis hat, dass er diese Liebe eben schon mit der Muttermilch sozusagen aufsagt. Das ist so dieses erste Bedürfnis eines Menschen. Das unterstreicht eigentlich nochmal, wie wichtig die Liebe für einen Menschen ist. Und in Maria kriegt er das Ganze nochmal ein mütterliches Gesicht, was ich oft her, dass das die Menschen einfach auch gut tut, weil viele gerade zu Maria irgendwo eine direktere Beziehung aufbauen können. Und darum ist Maria so populär.
Und man sagt ja auch, der Marienmonat Mai, der jetzt vor uns liegt.
Genau.
Das heißt, da gibt es jetzt immer eine Maiandacht. Ich weiß noch, meine Schwiegermutter ist wahnsinnig gerne mit die Maiandacht gegangen. Ich fand Maiandacht ministrieren, habe ich und mein lieber Freund, der mein Ministrantenfreund, den ich aus der ganz frühen Jugend habe, den ich jetzt vor einiger Zeit erst wieder getroffen habe. Also ganz, ganz lang keinen Kontakt gehabt und vor kurzem war er in einer Vorstellung von mir und das war sehr witzig. Und sieht unverändert aus, ist Mesner in einer Pfarrei auch geworden. Also ganz cool eigentlich.
Karriere gemacht,
ganz genau. Und und bei ihm ist es so, dass er eben auch dieses, wir haben beide mal, was uns da verbindet ist, wir haben uns mal wirklich sehr, sehr blamiert bei einer Maiandacht, weil wir hatten früher immer die Kinder vom Waisenhaus in der ersten Reihe bei uns im Gottesdienst und wir haben dann bei einer Maiandacht ministriert und haben uns gar nichts dabei gedacht und wurden also überhaupt nicht informiert. Auf einmal lief der Pfarrer von unserem Altar weg und wir waren völlig entsetzt, was passiert denn jetzt? Und dann war er plötzlich vor dem Marienaltar gestanden und kruschtelt da eben die Monstranz raus oder wie auch immer oder hat die Monstranz mitgenommen dann darüber und dann haben die Kinder vorne gesagt, ihr müsst klingeln und wir haben keine Ahnung, ob wir es wieder betreiben. Und das war so eine sehr, sehr skurrile Erfahrung. So viel zum Thema Maiandacht, da muss ich oft lachen, weil ich sehe dann ganz oft die Leute, die Glocken der Freude.
Ja, ich hatte da aber auch eine Erfahrung mal gemacht, und war Marienwallfahrtsort und da war ein ehemaliger Augsburger Bischof und der hat sehr, 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 sehr lang gepredigt und hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Und irgendwann war ich weg. Also ich bin einfach eingeschlafen.
Nein, ich bin eingeschlafen.
Ich bin eingeschlafen. Als Ministrant natürlich, da war ich schon Theologiestudent.
Wow.
Und ich hab mich wirklich so geärgert, weil keiner der Anwesenden hat mich aufgeweckt. Ne?
Ach was?
Also ich habe doch schlafen lassen.
Voll gepennt.
Und haben sich dann über dich lustig gemacht am Ende sogar noch vielleicht.
Ja, freilich.
Und der Bischof war noch da.
Der Bischof, ich habe da nichts mehr mitgekriegt. Ich habe dann fluchtartig diese Maiandacht verlassen.
Also ich weiß nicht, ob der Bischof das mitgekriegt hat oder nicht. Ich weiß es nicht. Naja.
Das ist auch eine Antwort der Beichte heute hier, genau. Also das verbinden wir mit dem Marienmonat Mai, dass es schwierige, komplizierte Gottesdienste gibt, die wir nicht ministrieren können. Aber was ist es denn eigentlich? Was macht es denn aus? Ich meine, was ist denn eigentlich da bei der Maiandacht? Was passiert denn da, wenn wir uns da jeden Abend eigentlich jeden Abend treffen, oder?
Ja, inzwischen nicht mehr, aber schon sehr oft. Also Marienandachten erfreuen sich großer Beliebtheit. Es ist einfach der Monat Mai schön, weil alles grünt und blüht und die Sonne wird wieder mehr. Also das ist schon auch die Natur außenrum, was, denke ich, sehr angenehm ist. Und es werden viele Lieder gesungen, schöne, alte, bekannte Marienlieder, die leider gern singen. Und ich bin immer ganz beeindruckt und das muss man echt sagen. Ich komme oft zu sterbenden Menschen oder Menschen, die schon gar nicht mehr ansprechbar sind, zur Krankensalbung zum Beispiel. Und das bin ich echt erstaunt. Da singe ich dann gern das Lied Segne du Maria. Und da merke ich dann plötzlich, das sind die Menschen, die wachen wieder auf, die leben wieder auf, weil die das Lied durch und durch also wirklich verinnerlicht haben und das kommt dann wieder. Mhm. Das sitzt so tief, das ist echt beeindruckend, wenn man dann erlebt, gerade am Krankenbett, am Totenbett, dann merkt man ein richtiges Aufatmen oder Aufbäumen bei diesem Lied Segne du Maria. Das sitzt also ganz tief. Das beeindruckt mich immer sehr.
Bei euch in Rottenbuch am Altar meint man ja, wenn man den zunächst so anschaut, das ist der Jesus, der da in der Mitte steht, aber es ist eben die
Maria,
genau, also die Geburt Mariens. Maria, ja. Geburt, genau, die wird da gezeigt. Und wie mir euer Kirchenpfleger, der Herr Bögle, erzählt hat, ist es also, wie heißen die beiden gleich wieder?
Ah, Joachim und Anna, meinst
Joachim
du,
die Eltern? Joachim und Anna, ja. Die Eltern, ganz ja. Genau, ja.
Genau.
Und so, also das ist wirklich eine ganz besondere Darstellung, weil man denkt zunächst, dass Maria und Josef und das Jesuskind, das da sozusagen im Altar ist, aber es ist eben Joachim und Anna, genau, und die Maria, die da im Mittelpunkt steht. Also eine ganz besondere Form der Marienverehrung. Gibt es da was Besonderes bei euch in dem Marienmonat Mai? Wird da die Kirche besonders geschmückt oder ist da was Besonderes sonst, außer dass man die Maria sieht und ansonsten sehr viele Bilder vom Augustinus in seinem Leben, aber ansonsten
ist wir verehren dominant. Maria das ganze Jahr. Gern und in gleicher Weise, weil Maria ist schon einfach ja, die erste unter den Heiligen, kann man sagen. Maria ist einfach ein Symbol für die Menschheit insgesamt. Also Maria steht symbolisch für mich, für dich, für jeden. Und das, was an Maria geschehen ist, soll auch an uns passieren. Und wie zwar, das, Maria ist einfach in den Himmel aufgenommen worden. Maria war ganz nah bei Jesus. Maria hat ganz viel Jesus in die Welt gebracht. Und genauso sollen wir leben, dass wir Jesus in die Welt bringen, dass wir so wie Maria bereit sind, unserem Auftrag zu folgen. Und diese Bestimmung, die jeder Mensch in sich hat, also wir sind ja alle aus Liebe geschaffen. Das ist ein wunderbares Geschenk des Lebens. Und so wie in Rottenbuch zum Beispiel auch dieses Geschenk des Lebens symbolisch an Maria feiern und dargestellt ist, kann man das übertragen auf jeden Menschen. Und ein jeder Mensch, egal ob groß, klein, dick, dünn, egal wo man herkommt, Rasse, Hautfarbe, Religion ist zunächst einmal gleich. Ein jeder Mensch ist von Gott geliebt und der liebe Gott hat einen jeden von uns auf diesem Planeten da hineingestellt. Und er hat auch was vor, genauso wie er mit Maria was vorhatte, die dann Ja gesagt hat, als dieser Engel gekommen ist. Und das ist auch unsere Bestimmung. Und das Letzte, was wir von Maria wissen, ist, dass sie Maria Himmelfahrt in den Himmel ja, aufgenommen worden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Und so sind wir in den Himmel kommen. Und an Maria, das ist also immer ein Beispiel, wie es uns gehen soll. Immer ein Beispiel oder ein Symbol für die ganze Menschheit. Drum ist sie ja so wichtig. Weil sie eben ein ganz besonderes Vorbild ist, aber an Maria sehen wir auch, wie es gehen kann und was uns erwartet.
Was ist für dich das schönste Marienmonat Mai? Sind es tatsächlich die Maiandachten? Sind es eher die Hochzeiten? Ist es was anderes? Sind andere Feierlichkeiten, die jetzt kommen?
Am meisten im Mai freue ich mich jetzt auf Pfingsten und Fronleichnam. Liegt nämlich alles nur im Mai und finde ich sehr schön, weil auch der Heilige Geist, aber auch Fronleichnam, die Eucharistie, ganz eng mit Maria verbunden sind.
Fronleichnam ist ja ein Riesenumzug geplant, auch in Rottenbuch vermutlich, oder?
Fronleichnamsprozession. Und da machen wir mal eine eigene Sendung dazu.
Ja, bin ich gespannt.
Ja, das ist interessant.
Aber jetzt sagen wir erst einmal, wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Vielleicht haben Sie ja noch irgendwas, was Sie mit der Maria anstellen. Also vielleicht haben Sie ja zu Hause eine Maria stehen. Vielleicht steht in Ihrem Garten eine kleine Mariengrotte. Vielleicht gibt es irgendetwas, was Sie mit der Maria besonders verbinden, ein besonderes Gebet. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns das mitteilen, weil, Schanz, ich möchte ja auch immer was Neues lernen und der Josef verrät vielleicht nicht immer alles. Wir freuen uns auf jede Zuschrift von Ihnen. Und das war's wieder mit Vergelt's Gott. Ich sage ein dreifach donnerndes Vergelt's Gott.
Und hello, was sagt man jetzt auf ein dreifach
Thanks
Gott. Das war Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.